Es war alles, ich erinnere mich noch recht genau, es war alles zur Abiturszeit. Ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Ich habe mir Krankheiten eingebildet, ja, AIDS, Tumore, alles Mögliche. Genau, und habe mich so recht durchs Abi gequält. Ich war überhaupt nicht mehr bei der Sache.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.
Der Roman Rien steigt als Jugendlicher zu Deutschland schnell und steil Karriereleiter als Schauspieler auf. In dieser Zeit erlebt er aber auch einen tiefen Bruch mit seinem Vater. Er entwickelt eine Angst- und Zwangsstörung, die ihn bis heute immer wieder begleitet. Aber sie rückt immer mehr in den Hintergrund. Vor allem, weil er durch den Glauben einen Boden unter den Füßen findet. Heute ist Roman Rien Kurate und Vater von drei Kindern und möchte vieles ganz anders machen, als er selber in seiner turbulenten Kindheit in den 70er Jahren mit freiheitsliebenden Eltern hat erlebt. Ich habe ihn besucht, in Bern, in seinem Familiennest. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Danke, dass ich hier sein darf, in eurem schönen Daheim.
Ja, gerne.
Du wohnst hier mit deiner Family, Frau und drei Kinder. Wir fangen aber von vorne an.
Okay.
Bevor wir dann hier landen, in deinem heutigen Leben, gehen wir zurück in deine Kindheit. Du hast mir so einen kecken Spruch gesagt, ja, wenn ich über meine Kindheit erzähle, dann glauben mir die Leute alle fast nicht. Es ist eine ziemlich ereignisreiche Kindheit zwischen Extremen. Du bist mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, in einem Konflikt, in einem elterlichen Konflikt. Kannst du uns dort ein bisschen zurücknehmen? Wie bist du genau aufgewachsen mit Mutter und Vater?
Ja klar, also vielleicht, um das zunächst mal historisch ein bisschen auch zu verorten. Ich bin ein Kind der 70er Jahre, also ich bin 74 geboren. Und meine Eltern sind, glaube ich, auch so in den 60ern recht aufgeblüht. Das heißt also, ja, man kann schon so ein bisschen dieses Flower-Power-Stichwort nennen. Vielleicht noch ein Stichwort antiautoritäre Erziehung, vor allen Dingen für meine Mutter sehr wichtig. Und ja, in dem zeitlichen Umfeld bin ich aufgewachsen, oder ja, war ich klein. Und dann kam es dazu, dass meine Eltern auch aus recht extremen verschiedenen Umfeldern kamen. Also ja, mein Vater, der ist mit 18 adoptiert worden von einem reichen Haus- und Grundbesitzer sozusagen. Er ist eigentlich in ärmlicheren Verhältnissen. In Köln bin ich geboren, in Köln-Vogelsang aufgewachsen. Und dann mit 18, das war damals so möglich, konnte dieser alleinstehende Mann eben meinen Vater adoptieren. Das war schon mal so Nummer eins, was nicht direkt gewöhnlich ist, glaube ich.
Also er hat eine Frau adoptiert zum Weitervererben, oder was ist das?
Das ist eine good question, ja genau. Bis heute bin ich eigentlich noch nicht so ganz dahinter gekommen, was so der Ursprung dieser Adoption ist. Man muss vielleicht auch ergänzen, dass der dann für mich quasi ein Großvater wurde, der war auch homosexuell und ja, da sind natürlich bei mir schon auch manchmal so die Gedanken, Kinofilmchen durchgespult, wie es eigentlich zu diesem Treffen ursprünglich auch gekommen ist. Aber was genau die Motivation gewesen ist, das habe ich nie so ganz rausbekommen. Sicherlich eine Facette war auch die Namensvererbung, also das quasi der Name des Großvaters, der hat da sehr viel Wert auch drauf gelegt, auch auf seinen Namen, dass der weitervererbt wird. Genau. Und ganz anders, meine Mutter ist eigentlich, ja, wenn man so will, aus eher behüteten Verhältnissen, sie kommt ursprünglich aus dem Osten von Deutschland, ist in Eisenach geboren, das ist in Thüringen. Und dann sind kurz vor der Wende ihre Eltern, sprich meine Großeltern, nach Köln gezogen, haben da einen kleinen Zeitschriftenladen eröffnet. Heute sagt man, glaube ich, Kiosk. Und mein Großvater hat das dann noch ein bisschen ausgeweitet und ist in das Schulbuch-Verlagswesen sowas. Hat wirklich damals so mit einem Bulli Schulbücher ausgefahren. Also das eigentlich sehr behütet.
Aber von der Persönlichkeit her sind sie sehr unterschiedlich gewesen, oder? Und auch von Lebensführung sind sie sehr unterschiedlich gewesen. Deine Mutter hat im Theater gearbeitet als Statistin. Sie war eine Künstlerin gewesen, so ein Freigeist, wie du es beschrieben hast.
Ist sie auch immer noch, ja.
Ist sie immer noch. Und dein Vater, ja, wie würdest du ihn beschreiben?
es ist lustig, wenn ich eben gesagt habe, manche Sachen, die hat man dann auch im Alter, jetzt bin ich ja schon dann was älter, noch nicht ganz so durchdrungen. Also beschreiben würde ich ihn so, dass er objektiv ein relativ fauler Mann war letztlich. Also er hat wirklich nicht durch, dass der Großvater, also der den dann adoptiert hat, wohlhabend war, da hat er das voll ausgenutzt sozusagen. Er war ein leidenschaftlicher hier würde man sagen Jastspieler oder Kartenspieler jedenfalls, und ähnliche Leidenschaft pflegte er für das Biertrinken, und die beiden Sachen zusammengenommen haben dafür gesorgt, dass er zum Beispiel, das ist so eine Anekdote, eben von diesem Großvater, der ihn adoptiert hat, damals, als er eine Lehre machte, zur Berufsschule gefahren wurde. Und mein Vater ging dann also da in diese Berufsschule rein. Und eben der Legende, ist eben eine Anekdote, aber der Legende nach ging er dann aus dem Seitenausgang wieder raus und ist dann in einer Kneipe verschwunden und hat dann den Vormittag Karten gespielt und Bier getrunken. So. Mhm. Und das subsumiert aber eigentlich tatsächlich nicht schlecht mein Vater, weil also diese beiden Hobbys hat er weiter sein ganzes Leben betrieben. Und die, ja.
Wenn man, und was ist auch der für einen Vater gewesen? Also wie hast du ihn als Vater erlebt?
Also eben geprägt auch von dem. Also man kann wirklich so sagen, diese zwei Hobbys, wenn man das Hobbys nennen will, Kartenspielen, Bier trinken, sind dann auch zu seinem Beruf geworden letztlich, oder? Also er hat nicht Müße, und dann hat er sozusagen das sehr viel Zeit damit verbracht. Und dementsprechend auch hat er auch keine Verantwortung für mich als Sohn, glaube ich, wirklich gehabt. Er wollte, es ging ihm wirklich um, ja, neudeutsch würde man Pleasure sagen, das hat er einfach gelebt, ne? Und irgendwann ist das auch mal wohl in der Kneipe dann aufgekommen, was er denn eigentlich vom Beruf ist, weil er so viel da saß. Ne? Also es kamen so verschiedene Leute aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, die da mit ihm Karten spielen. Und dann haben die ihn gefragt, ja, was machst denn du und was ist denn dein Job? Und dann hat er eiskalt gesagt, ich bin Sohn. Mhm. Und mehr auch nicht. Also für mich ist er auch aus diesem Sohn, er ist mir auch nie ein Vater geworden. Also ich glaube, er blieb immer so im Gedanklichen und im Mindset immer Sohn von diesem Adoptivvater.
Und ganz konkret heisst das, er ist eben eigentlich gar nicht, auch nicht zusammen mit ihrer Mutter, sie sind getrennt gewesen. Er hat ab und zu bist du zu ihm gegangen, oder ein paar Tage, oder wie genau hat sie die Fürsorge für dich aufteilt?
Genau, richtig, das gehört ja noch dazu, wie ich groß geworden bin. Meine Eltern haben sich getrennt, bevor ich ein Jahr alt war. Mhm. Mein Vater war so am Rande. Ist schon in der gleichen Stadt hat er gelebt, aber ja, er hat sich wirklich nicht toll gekümmert, sagen wir mal. Also ich bin dann schon alle zwei Wochen Enten zu ihm, aber um ein Beispiel zu sagen, das ist heute, glaube ich, undenkbar, aber ich habe dann da auch gesessen in dieser Kneipe. Ich war dann schon so irgendwie das lustige Maskottchen. Ich fand das auch alles gar nicht so schlimm. Aber damals rauchte man halt noch, also die Kneipe war extrem verqualmt, und meine Mutter hat das natürlich auf die Palme gebracht, ne? dass er da so wenig schaut. Und so ab und zu also, man
was heißt, dass es jetzt auf die Palme gebracht? Da ist sie wirklich verrückt worden, glaube ich.
Ja, das heißt dann konkret, wie das ja auch dann wahrscheinlich auch heutzutage so ist, ne, bei so Arrangements, dass dann im Raum stand, dass er mich weniger sehen darf jetzt, wenn er sich da nicht wirklich mal ins Zeug legt. Und dann glaube ich, ja, ist er vielleicht auch mal dann mit mir in den Zoo gegangen oder so. Aber alles, bevor dann um 11 diese Kneipe öffnete. Also es musste immer alles so ganz gut in diesen Rahmen passen. So, ne? Und das, das habe ich eigentlich immer gespürt. Er hat eigentlich nie die Verantwortung auch so genommen. Und was so die Liebe betrifft, das habe ich mir natürlich oft überlegt, weil der Vater ist ja ein wichtiger Mensch im Leben. Ich glaube, er hatte schon irgendwie eine Liebe für mich, aber er konnte die einfach nicht so ausleben. Also ist noch lustig, dieses Bild Sohn passt eigentlich ganz gut. Er hat eben irgendwie nie so in diese Vaterrolle gefunden. Ja.
Das heißt, du hast die meiste Zeit eben bei deiner Mutter verbracht. Wie hast du das dort erlebt? Was hast du für eine Beziehung zur Mutter gehabt? Was hast du für ein Leben geführt mit dir?
Auch nicht ganz einfach. Also wenn du Freunde von mir fragen würdest, die würden sagen, das war vielleicht auch manchmal der Horror. Also ich habe schon gelitten, aber sie hat einfach mal formal alles eigentlich, finde ich, gut gemacht. Also weißt du, sie hat mich geweckt, und sie hat auch, als ich noch kleiner war, Frühstück gemacht, und das war alles, das war nicht irgendwie Verwahrlosung in dem Sinne. aber das Schwierige war mehr so dieses psychische Verhältnis. Also wenn du dann alleinerziehend groß wirst, du, oder mir ging es so, irgendwie kommst du automatisch in so eine Beziehungsrolle mit deiner Mutter, oder ich kam in so, ich war so wie so ein Ersatzfreund manchmal, oder diese Beziehungsebenen waren halt nicht so trennscharf, und das hat Probleme gebracht, bis hin.
Also, dass du fast ein Partnerersatz bist.
Genau, so kann man das sagen.
Sind diese Themen mit dir besprochen, wo du hast?
Ja, also wir.
Und das ist eigentlich nicht unbedingt angebracht mit dem Sohn. Oder?
Also du musst das so sehen, damals war ich noch zu klein, um das so selber kognitiv zu finden. Aber, und das Problem war eben auch, wie ich gesagt habe, diese Zeit, diese antiautoritäre Erziehung. Es war damals eh große Mode, mit Kindern über alles zu reden. Also da gab es keine Tabus. Sei es ihre Beziehung zu den Männern oder whatever. Oder? Mhm. Und das ja hat es natürlich auch nicht, es hat schwerer gemacht, weil das war eh angesagt, dass man mit den Kindern über alles redet, und dann ist das so irgendwie gekommen, und das hat sich dann sukzessive, als ich dann älter wurde, auch eher verschlechtert, bis hin, dass sie auch, glaube, so Eifersuchtsgeschichten hatte mit meinen Freundinnen. Das war immer schwierig für die, wenn ich die dann brachte, und dann.
Aber wenn
die,
du Freundinnen hast gehabt, genau, dann ist sie fast eifersüchtig geworden.
Ja, die haben immer eigentlich nach dem ersten Meeting gesagt, mag deine Mutter mich eigentlich nicht, oder ich glaube, meine Mutter hat was gegen mich. Also nicht durch die Bank, hin und wieder gab es natürlich auch mal eine, die dann irgendwie, ja, passte in ihren Augen, aber grundsätzlich war das so. Aber das war auch umgekehrt bei mir interessanterweise dann so, wenn sie Partner hatte, dann ja, war das auch schwierig. Bis hin, dass sie mir dann auch sagte, oder das zeigt so ein bisschen das Beispiel, wie schwierig das Ganze war, dass der XY jetzt nicht mehr ihr Partner sei und daran sei ich schuld. Warum auch immer, was auch immer ich gesagt habe oder so, oder? Und das ist ja auch schon ungesund, wenn man dann so die
und
Schuld.
Was hat es mit dir gemacht? Also,
meinst du, habe ich nicht total durchgedreht und zurückgeworfen?
Ja, wie hast du dich gefühlt? Aber es ist ja eins, ein Rückblick, jetzt als Erwachsener auf die Zeit zurückzuschauen. Aber wie würdest du dich als Kind beschreiben? Weil was hast du für Gefühl gehabt? Was hat das mit dir gemacht?
Ja, also ich glaube, objektiv war ich jetzt einfach irgendwo ein schwieriger Kandidat dann manchmal, oder? Also ich bin immer so ein bisschen in die Extreme gefallen. Also ich habe mich geprügelt früher. Ich habe sehr gern und viel dann auch, wie mein Vater, es war ja nicht so weit hergeholt, auch dann, ja, mit 15, 16 sehr viel getrunken auch, oder? Und dann eben auch geschlägelt, mit dem ging das irgendwie Hand in Hand, und das zeigt mir so, ich habe, glaube ich, gar keinen Zugriff auf meine Gefühlswelt so gehabt, sondern ich habe einfach das irgendwas ausgelebt, was in mir brodelte, oder? Ich hatte auch als Schüler so Klassenkonferenzen. Ich hatte viele Klassenbucheinträge, wie das so, gibt's ja heute auch noch. Und dann, ja, war auch mal im Gespräch, dass ich die Schule, ja, wenn ich so weiterfahre, die Schule verlassen muss. Ich durfte dann auch einmal 3 Tage wirklich nicht in die Schule kommen. Und das hat dann was mit mir gemacht auch, oder? Mhm. Weil da waren natürlich meine Kollegen, ich war auch immer ein bisschen so der Klassenclown, wenn du weißt was. Ne? So, ich war immer zuständig für die gute Laune in der Klasse, ohne Rücksicht auf Verluste. Also die Lehrer wurden auch provoziert von mir, und das konnte ich auch ganz gut, weil ich verbal eigentlich immer recht früh stark war, und dann konnte ich die immer so ein bisschen reizen, und dann kommt
also
das ja.
Du warst ein verhaltensauffälliges Kind, würdest du sagen?
Heute würde man das so sagen, genau.
Du hast ja nachher auch, eigentlich durch deine Mutter, die im Theater gearbeitet hat, den Einstieg gefunden ins Theater spielen. Und später dann auch ins Schauspiel. Kannst du uns dort ein bisschen mitnehmen? Wie ist das gekommen?
Ja, gern. Ach, das war also auch sehr niederschwellig. Wie du schon eingangs erwähnt hast, meine Mutter war in der Oper beschäftigt, in der Statisterie heißt das, oder war das, und so kleinere Rollen auch immer wieder gehabt. Und da gab es eine Dame, die legendäre Frau Thiemann, und die hatte damals noch so eine Theaterakte. Das waren wirklich noch so, wie man sich das vorstellen kann, so eine Holzdose mit verschiedenen Fotos drinne. Und irgendwann war die Frage an meine Mutter, ob Roman nicht auch da in dieser Akte sein will, oder ob ich nicht Fotos abgeben kann und so. Habe ich dann gemacht, und dann dauerte das auch überhaupt nicht lange. Da war dann das erste Theaterstück irgendwie auf der Agenda. Mag ich mich noch gut erinnern, ich war vielleicht 12, 13, 14, und das hieß Arthur Hieronymus. Es ging um die ist eine jüdische Schriftstellerin, Else Lasker Schüler gewesen, ging letztlich dann auch um das Dritte Reich, Nazizeit und so weiter. Und wir probten, das war natürlich für mich als Junge auch ein super Ausgleich. Da war all das Rebellische, all die Wut oder all das, was in mir brodelte, willkommen plötzlich. Oder da konnte ich das so ausleben. Mhm. Leider wurde das aber nie aufgeführt.
Mhm. Wegen dem Konflikt ist es dann nie zu einer Aufführung gekommen,
ja,
ein
genau. Ja, genau. Das war kurios, weil der damalige Intendant und der Regisseur, die hatten sich über den Inhalt überworfen. Ne? Und wir hatten schon so 3-4 Wochen geprobt, wie das ja so üblich ist im Theater. Und dann hatten die Streit und das ging dann immer weiter. Und erst haben wir nur gedacht, es gibt einen unsicheren Streit. Und dann kam es wirklich, dass sie das nicht, dass sie sich überworfen haben. Mhm. Genau.
Du bist dann vom Theater in die Schulfernsehen gekommen.
Mhm.
Und nachher hast du später mit 18 deine erste Hauptrolle in einem Spielfilm gehabt. Also, du hast wirklich da recht schnellen, erfolgreichen Einstieg gefunden ins Schauspiel.
Ganz genau, ja, das war dann eben das Theater, war so ein, irgendwie ein Negativ. Aspekt, da hätte man ja auch sagen können, ich will damit eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Bei mir blieb es beim Theater. Ich habe auch ewig gesagt, ich will nie wieder Theater machen, wegen dieser Erfahrung, die ich eben schilderte. Und dann aber kam eine Regisseurin, Dagmar Bethbohr, auf uns zu. Die weiß nicht mehr, wie die Wege gingen, aber eben Schulfernsehen, hast du gesagt, habe ich recht viele gedreht. Das waren so halbdokumentarische kleine Filmchen, wo man dann lernte, wie, sage ich mal, also das, ne, irgendwie ein Schlüssel im Flaschencontainer. Und dann bin ich mit dem Velo oder zu Fuß, weiß ich nicht mehr, in so eine Glasfabrik gegangen, wo ist mein Schlüssel jetzt? Und dann wurde das ganze Glas aus dem Glascontainer geleert und dann habe ich so geschaut in dieser
so
Fabrik.
So Jekyll-Toby-mäßig.
Ja, so würde man vielleicht heute so sagen, genau. Aber es waren wirklich Filme, die aber noch so halb spielfilmartig waren und nicht so Doku.
Mhm.
Genau, oder wie eine Familie mal den Flieger fast verpasst, um in den Urlaub zu gehen. Ach du liebe Zeit, weil eine Schildkröte am Kabel vom Stecker vom Wecker gezogen hat und dann war der Wecker falsch und die Familie in heller Aufruhr und so. Es waren so kleine Spielfilmchen, genau. Und dann hast du gesagt, ja, Kahlschlag mit dann am 17, 18, gerade zur Abi-Zeit. Das war natürlich eine große Sache, ja, vor allen Dingen auch für die Kollegen. Ich habe dann auch alle, es war ein Skinhead-Film, muss man dazu sagen. Skinheads waren auch ein wichtiges Thema damals schon, heute ja immer. Also Skinheads weiß ich nicht, aber Neonazis ist ja immer aktuell.
Mhm.
Der Film ist relativ gut gealtert auch, muss man sagen. Also es hat immer noch viele Kommentare auf dem YouTube-Video. Ich staune immer wieder.
In diesem Film geht es ja eben um einen Schüler, auch 16-jährig. Du bist dann 18, als du da gespielt hast, wo alleine aufwachst mit ihrer geschiedenen Mutter, oder? Und so in die Nazi-Szene abdriftet, also in Rechtsradikalismus.
Genau.
Und ich werde das nur mal erwähnen, weil ich es noch interessant fand, es gibt ja dort schon auch Parallelen auch zu deiner eigenen Geschichte, oder? Das Aufwachsen mit der Mutter, die geschieden ist.
Mhm.
Und auch der Rechtsradikalismus, also Nazi-Thema, ist ja für dich persönlich auch ein Thema, das du hast müssen damit auseinandersetzen, weil beide von deinen Familien eine Vergangenheit haben, eine Nazi-Vergangenheit haben, wo die irgendwann auch davon beschäftigen, oder? Was hätten sie dir? Oder was ist genau die Situation auch in der Familie?
Ja, that's a good question. Vielleicht noch kurz zur Ergänzung. Also der mit seiner Mutter alleine aufwuchs, war der Hauptdarsteller und es war zwar eine Hauptrolle, aber ich war so sein bester Freund.
Ach,
ich habe ihn so wie aufgenommen in der Skinhead-Szene, ganz genau. Aber durchaus gibt es diese Parallelen zu meinem eigenen Leben mit der Nazi-Zeit. Ja, und zwar dahingehend, dass eben, du hast es erwähnt, beide Großeltern, wenn man das so heute so sagen darf, dekorierte Nazis waren. Also die waren beide in der Waffen-SS. Ich will jetzt nicht in die Details, aber wirklich so Totenkopfbrigade und so weiter. Das waren jetzt nicht die einfach Zinnsoldaten, Mitläufer oder das, ne, also die Generalarmee oder sowas, sondern das waren schon so die Elite schlechter, will ich mal sagen. Und das ist natürlich, macht das was mit einem, wenn man das weiß. Ne? Also die dann auch logischerweise Menschen umgebracht haben. Also das weiß man auch von den Soldaten, das ist irgendwie klar. Aber das war wirklich ihr Job. Das wusste ich immer, aber was es wirklich im Detail bedeutet, das weiß ich nicht. Also die haben mir nie, ich habe natürlich das Gespräch dann gesucht, gerade in dieser Zeit auch mit 18. Das ging parallel in Deutschland, lerntest du wirklich in der 12., 13. Klasse alles über das Dritte Reich, über die Nazi-Zeit. Das ging wirklich 2 Jahre, es war sehr intensiv.
Also es war schwierig, in deiner Familie über das zu reden, wenn du es angesprochen hast?
Ja, das war schon eher tabu. Also eher, es war definitiv tabu. Meine Mutter war halt sehr progressiv, das habe ich ja geschildert, so von ihrer Art. Die hat natürlich da schon recht vorgegriffen. Ich weiß nicht, was in ihrer Jugend schon gewesen ist und auch an verbrannter Erde, dass meine Großeltern vielleicht nicht mehr darüber reden wollten. Das kann ich nicht genau sagen, aber es war auch einfach nicht so das Thema, wo man sich getraut. Ich habe da meinen Großvater natürlich irgendwann, eben als man dann das in der Schule durchnahm, schon gefragt. Und ja, das war so sinngemäß, ja, Hitler gab's. Das war so das, was er sich hat abbringen können. Und er wusste, glaube ich, auch sehr gut, dass das alles ein Verbrechen war. Aber sie sind nie aus diesem Mindset so ganz rausgekommen. Also meine Großmutter hat immer Anekdoten oder irgendwelche kleinen Sätzli gesagt, die so auf dieses Mindset irgendwie.
Also antisemitisch, das Gedankengut, oder?
Wie würdest du es beschreiben? Genau, ja. So kann man das genau sagen. Genau, also ich mache mal ein Beispiel. Ich bin immer gerne zu meinen Großeltern, die wohnten nicht in Köln, aber so am Wochenende hingefahren. Das sind jetzt die mütterlicherseits, muss ich noch dazu sagen, nicht wahr? Und dann haben die beim Essen ab und zu so, oder mein Opa sagte dann zum Beispiel, oh, da hat's aber viel Sarah drin. Weißt du, das zufällig, dass du Sarah Maria heißt, drum passt es gerade das Beispiel. Und dann wunderte ich mich und fragte sich ja auch, was bedeutet das? Und dann drucksten die immer so rum. Und dann habe ich irgendwann mal meine Mutter gefragt und dann haben die gesagt, ja, das ist ein antisemitischer Spruch letztlich für, wenn viel Knoblauch im Essen ist. Und das kommt noch aus dieser Zeit, dass man sich abfällig über Juden äußerte oder jüdische Menschen. Und das zeigte mir, dass sie eigentlich da nie aus diesem Gedanken gut rausgefunden haben, was ja wiederum zeigt, dass sie das nie abgelegt, ja, oder überhaupt auch nur aufgearbeitet haben. Weil, genau, fürs Ablegen brauchst du eine Aufarbeitung.
Und was hat es mit dir gemacht? Also hast du dich da mitschuldig gefühlt? Man redet ja manchmal von so einer Erbschuld, die man nachher wie gespürt als Nachkommen. Wie
ja,
hat sich das für dich angefühlt?
Genau, also in dieser Zeit zwischen 16 und 18, als es auch viel in der Schule vorkam, da habe ich mich auch schuldig gefühlt, ganz klar. Mal auch am besten mit einem Beispiel, also wenn wir im Urlaub waren, wir waren dann irgendwann so ab 16 noch mit den Jungs, also mit Freunden einfach im Urlaub und in einer Bar, und ins Gespräch kamen und die, ja, Australier oder Griechen haben einen ja dann auch wirklich gefragt, ne, ja, das war ja noch so viel präsenter damals und dann habe ich gesagt, ich fühle mich schuldig, ja genau, und ich habe denen das so erklärt, dass das ja mein eigener Großvater war und ich bin schuld. Ich weiß noch, wie ich diese Gespräche hatte. Die haben dann von außen gesagt, ja, aber wieso? Du bist ja nicht dabei gewesen. Du kannst ja gar nichts dafür. Und dann habe ich immer gesagt, nee, ich bin schuldig. Das war so in mir drin irgendwie. Genau.
Bis wann? Also fühlst du dich immer noch schuldig oder hast du das abgelegt?
Ja, ich habe das dann zum Glück ablegen können irgendwann. Ich will sagen, es gab da nicht so den einen Moment, sondern das ist, glaube ich, so ein bisschen auch rausgewachsen, ist auch durch die ganze allgemeine Art der Aufarbeitung, dass man sich auch dann wie traute, Komödien über Hitler zu machen, also die dann wirklich im Fernsehen liefen und auch durch solche Gespräche letztlich, weil es mich so beeindruckt hat, wie die aus dem anderen Land mir das sagen, wir sehen das nicht. Also die haben mich eigentlich damals schon freigesprochen davon. Und ich habe mir die aber so auferlegt, weil wir natürlich auch das so intensiv behandelt haben, das Thema, und das einen so berührt hat. Und man denkt, ja, also ich glaube, mein Mindset war eh auch, ich bin Deutscher, ich bin schuldig. Also es war noch nicht mal so sehr, das in der eigenen Familie war halt so the caking on the ice, oder the icing on the cake. Aber das hat es gar nicht gebraucht, ich hätte mich so oder so schuldig gefühlt, glaube ich, als Deutscher. Vor allen Dingen vor anderen.
Du hast eben an diesem Spielfilm mitgemacht. Karriere im Film war dein Traum. Hättest du das gerne weiterverfolgt? Oder wie hast du das weiterverfolgt?
That's a good question. Du hast es eingangs ganz gut zusammengefasst. Es ging super schnell, oder? Also so, wie dann eins zum anderen kam, über dieses Theater Engagement meiner Mutter und ich habe mir da auch da, das trifft so, ich habe gar nicht so viel Zeit gehabt, mir Sachen zu überlegen. Ich habe auch einfach nicht so viel nachgedacht in der Zeit, oder? Das lief einfach. Bei Karschak war ultra cool, dass ich noch ganz viele Freunde dann als Statisten mit reinnahm. Aber man muss da sagen, dass dann das auch nicht so ab irgendeinem Punkt nicht mehr so weiterging. Ich bin dann auch nach Berlin gezogen, vielleicht kommen wir da später noch drauf, aber ich glaube, erst später, als es dann nicht mehr so gut lief, habe ich mich das gefragt, wäre das eigentlich dein Traum gewesen so, oder? Und das war interessant und da habe ich dann doch sehr lange auch damit gebissen, weil ja, du merkst ja dann auch erst später, wie die Leute reagieren, wenn du sowas gemacht hast und das war schon im Nachgang für mich erstaunlich, wie sie einen so anders angucken, wenn du als Schauspieler, du bist Schauspieler und aber ich konnte nie ganz konkret sagen, was es eigentlich mit mir macht. War es jetzt so, dass dieses 50 Minutes of Fame, also ging es mir darum, ging es mir wirklich um das Craft vom Acting, also viele haben gesagt, ja, du hast Talent, also der Regisseur damals vom Karlschlag hatte mir auch gesagt, geh nie auf eine Theaterschule, Roman, du verlierst deine Natürlichkeit. Das ist mir auch so, weißt du, also das Wenige, was man mir damals sagte, vielleicht auch von Menschen, die beeindruckend waren, das ist ziemlich eingefahren. So, das war eben der Regisseur, lustigerweise der Vater vom Daniel Brühl. Der Hanno Brühl hat damals diesen Karlschlag gemacht. Und Daniel Brühl kennt man ja was ungefähr. Der hat ja dann eben diese Karriere gemacht und ist noch lustig, weil das tue ich dann schon manchmal auch kontrastieren. Wir kennen uns von früher auch ganz gut. Er hat auch mal bei mir übernachtet und all das so, ne? Man kannte sich da. Und dann muss ich jetzt aber einfach sagen, hey, ich finde, nein, das stimmt, so wie das bei ihm ist. Ich mag das, also weißt du, das No, irgendwie so Jealousy. Ich finde, er macht das so gut. Und ich glaube, ich wäre auch damals noch nicht so weit gewesen. Ich war einfach als Mensch nicht stabil genug, um sowas zu reißen, sage ich mal.
Du hast gesagt, du bist auf Berlin gezögelt. Du hast dort studiert nachher, Deutsch und Englisch. Und dann ist eine ganz schwierige Zeit gekommen. Es ist ein Bruch gekommen mit deinem Vater. Kannst du uns dort erzählen, wo du das heißt, das ist wirklich eine richtig prägende Zeit gewesen für dein Leben?
Ja, voll, weil es war eigentlich noch komisch, weil ich ja gar nicht so intensiv mit meinem Vater zu tun hatte. Das habe ich ja beschrieben am Anfang. Also er war jetzt rein von der Beziehung gar nicht so, war das gar nicht so intens. Und trotzdem habe ich da gespürt, wie sehr ein Junge seinen Vater sucht immer, oder? Ich habe ihn ja letztendlich immer gesucht. Auch sogar, wenn ich mit ihm war, habe ich ihn gesucht, weil er war ja immer mit was anderem eigentlich beschäftigt. Er hat sich sehr selten um mich gekümmert. Und dann kam es, irgendwie über so einen äußeren Faktor. Er wollte dann, ich wurde 18, es war präzise um diese Zeit, nicht mehr die Alimente, also die Unterhaltszahlung zahlen. Und wir, also damit meine ich immer meine Mutter und ich, waren eher in bescheidenen Verhältnissen. Wir waren immer eher so Welfare, an der Grenze Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Statisterie machte man noch nicht so viel Geld. Wie auch immer. Und dann
hast du studiert und du hast eigentlich noch Geld gebraucht.
Ja, oder? Ich brauchte das Geld auch. Das kam halt noch hinzu. Ich habe dann auch gejobbt. Das ging schon irgendwie, aber ich glaube, es war so ein ideologisches Ding, weil das Geld war da, das wusste ich. Und dann habe ich so gefunden, nee, das geht nicht. Und ja, im Nachhinein, ich war dann auch sehr strikt. Ich habe dann gesagt, doch, also ich habe ihm einmal das gesagt, also dass ich das weiter will oder es brauche. Und dann hat er irgendwie gesagt, irgendwie aufgezählt, warum er das alles nicht kann. Rolex, Porsche und so weiter und so. Und dann dachte ich so, ja gut, das sind schlechte Argumente, oder? Also ja, denkst du dir halt, dann muss doch da die 400 D-Mark waren es noch drin sein, oder? Wie auch immer, und dann nahmen wir einen Anwalt und dann wurde das Ganze so ziemlich dreckig. So, weil dann plötzlich auch der Adoptivvater auf dem Plan war und behauptete, mein Vater wäre ja gar nicht mein Vater. Also er hätte Beweise, weiß ich nicht, aber er hätte gute Quellen, die behaupten, meine Mutter sei halt sehr umtriebig gewesen und man könnte nachweisen, dass mein Vater also jetzt nicht der biologische Vater ist.
Und wow.
Genau, und das hat mich recht getroffen. Es kam dann natürlich auch, also es hat was mit mir gemacht auch.
Also was hätte es mit dir gemacht?
Hey, ich konnte das irgendwie emotional, glaube ich, gar nicht. Ich war eh nicht so stark in diesen großen Sachen. Ich konnte das emotional gar nicht so verarbeiten, habe ich gemerkt. Und ich habe dann wirklich in dieser Zeit, hat sich das in andere Wege gesucht, so anders kanalisiert. Ich habe dann wirklich so Zwangsstörungen bekommen, Angststörungen. Es war alles, ich erinnere mich noch recht genau, es war alles zur Abiturszeit. Ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Ich habe mir Krankheiten eingebildet, ja, AIDS, Tumore, alles Mögliche. Und genau, und habe mich so recht durchs Abi gequält. Ich war überhaupt nicht mehr bei der Sache. Ja, man sagt ja, dass so Gefühle, die nicht aufgearbeitet sind, sich manchmal auch andere so, ne? Und bei mir war das die Angst und so Zwangsstörungen auch.
Mhm.
Das war schlimm. Und dann immer parallel ging das dann halt auch mit den Gerichtsterminen und so weiter und so fort.
Und es hat sich erwiesen, dass er dein Vater ist. Also das ist wirklich überprüft worden, die Vaterschaft, oder? Mhm. Es ist erwiesen worden, dass er ist dein Vater. Und was ist nachher bezweckt worden? Oder was ist da vor Gericht nachher ausgehandelt worden?
Was noch komisch war, ich habe quasi Recht bekommen, vor dem Recht, also vor Gericht. Aber die emotional damage was done. So.
Mhm. Also für dich innerlich bist du kaputt, also besprochen gewesen dort,
oder? Ja, genau. Genau, ja.
Du hast nachher eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter, also hast das Studium nachher pausiert, du hast gejobbt und irgendwann hast du dann weiter studiert. Und dort bist du jeden Tag an einer Werbung vorbeigefahren. An einer Werbung für Jesus. Und dort ist so ein bisschen der Glaube für dich, hat sich fast angefangen aufdrängen, oder wie hast du das erlebt denn?
Ja, genau, das hast du gut gesagt. Es hat sich wirklich wie, also ich fuhr immer mit der U2 in Berlin vom Prenzlauer Berg Richtung Schöneberg und immer da, wo, also wie du das so sagst, immer da, wo ich saß, wenn ich hochguckte, gab es eben so einen Werbebanner für eine Baptistengemeinde. Da stand drauf, so auf Englisch, das hat mich damals auch angesprochen, weil ich war mal Austauschschüler auch und so, stand drauf, Fulfillness of Life, this is Jesus' promise to you. Und das hat
also übersetzt?
Ja, die Fülle des Lebens, das verspricht dir Jesus. So, mhm. Ne? Und in dem Moment sind mir dann auch häufiger so, weil das Leben vorkam, eben so Aspekte, über die wir reden, so bestimmte Ereignisse im Leben, eigentlich wie, manchmal wie so ein Film so lang gefahren. Dann, oh, und dachte ich, hey, da ist da irgendwas dran, oder? Mhm. Vielleicht muss ich noch einen kurzen Rückgriff machen auf meine Zeit als Austauschschüler, weil da war es so, dass ich zum ersten Mal mit Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, in Berührung kam. Das war nämlich meine Gastmutter, die Maria heißt in St. Louis, oder? Und die hat halt immer von Jesus erzählt. Und mich hat das immer ein bisschen wütend gemacht. Ich fand das übertrieben. Also die Beispiele, die gingen in Walmart und wurde, das machen sie in Amerika so, how you doing today? Und hat sie immer gesagt, hey, I'm wonderful, Jesus lives in me und so. Und dann
also mir geht's gut, Jesus lebt in mir.
Genau, mir geht's gut, Jesus ist ja in mir, wie soll's mir so, ne, sinngemäß. Und immer dann, wenn wir dann über den Parkplatz oder dann im Auto verschwunden, habe ich sie wirklich angegriffen, habe ich gesagt, also Maria, Jesus, also der lebt ja schon jahrelang, ich war wirklich wütend, ne? Und dann hat sie aber auch nie mit mir diskutiert. Und da gab's aber mal ein Erlebnis, das war irgendwie so fällt mir gerade nicht ein, aber ich beschreibe das kurz. Ich habe damals in den USA Fußball gespielt. Ich habe immer leidenschaftlich Sport gemacht. Das war auch für meine Psyche irgendwie, dass ich überhaupt überlebte, auch mit diesen ganzen Sachen mit meinem Vater und so, glaube ich, dass ich auch viel Sport trieb. Das hat mir immer geholfen. Mhm. Und demzufolge musste ich dann in der Highschool natürlich auch Soccer spielen und habe dann das Team auch gemacht, was damals schon groß war. Und ich kam so mit ein bisschen Vorschusslorbeeren. Die Amis waren damals noch so die Deutschen. Boah, das ist so Soccer Nation Number One. Und ich wurde dann als Stürmer eingesetzt. Und das Krasse war, wir haben dann irgendwie so 30 Pflichtspiele gehabt. Und ich habe es geschafft, kein einziges Tor zu schießen. Ne? Also das war so, alles, was ich konnte vorher im Training, habe ich meine Tore gemacht. Beim Spiel habe ich immer komplett versagt. Und irgendwann hat mir dann so, das nannte sich State Finals, das ist heute so die Playoff-Runden sind das. Und dann hat, weiß ich noch wie heute, hat dann Maria gesagt, so Roman, pack deine Sachen, pack your stuff und wir fahren jetzt zu diesem Spiel. Weil man musste immer gefahren werden. Ich war 16 damals und konnte nicht selber fahren. Und dann habe ich gesagt, nee, sicher nicht. Das war dann, kam dann nochmal so diese ganze Rebellenwut, alles, was ich in der Schule vorher so lebte. Und ich habe gesagt, nee, I will not go there, das mache ich nicht. Ich bin ein Versager, ich sitze eh nur auf der Bank, warum soll ich da hinfahren?
Mhm.
Und die war aber so eine starke Person, das hat mich echt beeindruckt. Es war dann irgendwann klar, du diskutierst nicht, du hast dich für dieses Team gemeldet, du hast dich committed, du musst dann auch dahin. Und dann war das so ein Abendspiel, also schlussendlich musste ich gehen, aber es war wirklich so, dass ich auf der Bank saß, war das wichtigste Spiel im Jahr letztlich, Viertelfinale. Und irgendwann sagte der Coach oder zeigte nur so mit dem Finger auf mich. Und ich weiß noch, mein Selbstbewusstsein war so unten, dass ich erstmal links und rechts guckte. Er meint sicher den neben mir oder den neben mir, links oder rechts. Und dann sagte doch du. Und dann, okay, dann bin ich natürlich rein, auch der Coach hat es gesagt, dann, weiß ich noch, lief ich auf das Feld nach vorne als Stürmer und du musst dir vorstellen, ich hatte 30 Spiele verkackt, sage ich jetzt mal, sorry, pardon my language. Und dann kam ein Pass direkt mit dem ersten Reinlaufen nach vorne und ich war mehr oder weniger alleine, wie vom Elfmeterpunkt, wenn du alleine vor dem Goalie stehst und merkte so, wie ich mit links, weil mein Schwacher, erstmal so in den Rasen trat. So klassisch, also du triffst nicht den Ball, sondern du haust in den Rasen, ne? Und das Lustige war aber, dass der Torwart in die eine Ecke dadurch aber fiel, weil sich das so andeutete und ich dann so einen holprigen, langsamen Schuss aber noch gerade so zustande bekam, also der sah super mickrig aus, aber der holperte so wie so ein Häslein, was lahm war, ganz langsam in dieses Tor. Und das war natürlich für mich so der Befreiungsschlag. Also sie haben mir dann später berichtet, ich bin wirklich 2-3 Mal um das Feld gerannt, alle mir hinterher. Also, ne, wenn man, und das war also awesome. Und später sagte ich dann zu meiner Gastmutter, hey, habe ich dir das dann alles erzählt, wie das so ging? Die war ja da, die hat dann immer geguckt. Und dass ich das kaum glauben könnte. Und jetzt habe ich so oft nicht getroffen und jetzt plötzlich. Und dann guckte ich sie so an und dann merkte ich, die sagte gar nichts dazu. Und dann hat sie nur so, ich sag dem so beseelt gelächelt. Also die Maria, also meine Gastmutter. Und dann habe ich so gedacht, und das war so ein Moment, wo sie nichts gesagt hat über diesen Jesus, aber wo ich so plötzlich dachte, hat die etwa vielleicht für mich gebetet oder sowas, dass das klappt? Weil so unwahrscheinlich, wie dieses Goal entstanden ist, also da musste wirklich sehr, sehr viel Gebet dahinter sein, weiß ich heute und denke ich heute. Und die sagte nichts. Und da war so mein erster Berührungspunkt. Das war auch nicht mehr, dass ich dann so aggro war, sondern aha, dann bin ich auch still geworden.
Und das hast du mit dir gedreht, eben bis auf Berlin, bis du nachher an diesen Werbebanner immer wieder vorbeigefahren bist.
Und dann ging ich...
Und irgendwann ist es so wie kurz, dass du sagst, so, jetzt gehe ich mal dorthin schauen, oder?
Ja, genau.
Dann bist du in die Gemeinde gegangen und was ist denn dort bei dir passiert?
Ja, das ist... glaube ich, wie es vielleicht vielen geht, da war einfach ein sehr, sehr cooler Pastor, der auch immer sehr viel in den Predigten von sich selber sprach, von seinem Werdegang und der hat einfach diese Predigten, die haben mich extrem berührt und irgendwann dachte ich, hey, ja, also diesem Jesus, dem will ich irgendwie angehören, nachfolgen war glaube ich noch gar nicht so klar, aber irgendwie will ich in dessen Team mitspielen. Und dann hat er immer gesagt, wie man das macht. Es war so klassisch, komm nach vorne. Dann gibt's so ein Gebet. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, jetzt bin ich fällig für das. Also mein Leben war auch, wie du hast auch gesagt, das geprägt von Ängsten. Das mit dem Vater war ja auch noch nicht ausgestanden. Ich war so wirklich auch so beengt, dass ich irgendwo wusste oder hoffte vor allem, dass dieser Jesus Freiheit bringt und dann...
Und ist das passiert? Also hat's eine Befreiung gebracht? Innerlich.
Hey, das Krasse ist, ich habe dann eben das mit dem Pastor, also der hat mich dann so gesprochen für das Team aufgestellt und erstmal nein, interessanterweise. Also nein, mein Leben ist dann noch mehr zusammengebrochen. Also ich war damals in einer Beziehung, lebte mit der Person auch zusammen und die hat das alles gar nicht verstanden, was da so passiert. Die hatte auch ja, mit dem Ganzen keinen Vertrag, die hat das eben überhaupt nicht. Dann ging diese Beziehung in die Brüche. Ich war erstmal noch weiter unten. Das finde ich noch interessant. Und nochmal, das ist ja schon, um das noch zu, das war ja dann eigentlich das Promise von Jesus, Fulfillness of Life. Yeah. Und das Interessante ist, dass ich das auch absolut bestätigen kann, aber eben anders. Anders als man sich es vielleicht...
Da kommen wir später noch mit drauf. Ich schnell in Chronologie mal Gump machen, damit wir wirklich auch nochmal heute da bei diesem Tisch landen, in dem Haus, wo wir heute sind, mit deiner Family.
Yes.
Du hast nachher nochmal einen Quereinstieg gemacht in das Lehrtum. Du bist Lehrer geworden. Du bist in die Nähe von der Schweiz gezogen. Irgendwann hast du nachher in Bern ein Praktikum gemacht als Lehrer. Und es ist dir eine Person in Sinn gekommen, Anna, die du in Berlin damals hast kennengelernt. und du hast sie kontaktiert und da ist eine Liebesgeschichte daraus entstanden.
Genau.
Erzähl.
Wir kannten uns aus Berlin, aus dann auch einer christlichen Gemeinde, dem Berlin-Projekt, was uns, glaube ich, beide sehr gefallen hat und auch geprägt hat, kann man sagen. Daraus sind auch viele Freundschaften entstanden und so weiter. Und wir hatten immer mal lose uns mal so alle Jubeljahre gesehen. Und dann sie angeschrieben, das gesagt, eben, ich mache ein Praktikum. Ja, und dann haben wir uns tatsächlich gedatet. Und sukzessive ist dann daraus irgendwie eine Freundschaft. Also wir haben das wirklich sehr behutsam gemacht. Wir waren beide auch schon vorher in Beziehung.
Mhm.
Und uns war klar, hey, ja, wenn wir das angehen, dann haben wir das Ziel, da auch einen Deckel drauf zu machen. Mhm. So blöd gesagt, oder? Also uns war beiden klar, wir wollen dann auch weitere Schritte, mutige Schritte machen und wir haben uns erstmal 2 Wochen nur geschrieben auch und
also mutige Schritte in Richtung Familiengründung und
genau,
so.
Genau, also Deckel drauf meint für mich in dem Sinne genau, erstmal eine Ehe starten, also mhm. heiraten und auch eine Familie gründen. Das, also, ne, das war so ein Wunsch, das ist ja, kannst ja nie vorhersagen, ob das dann auch alles so klappt, aber ja, und dann ist es so gekommen, dann haben wir im Jahr 2017 geheiratet und mittlerweile haben wir 3 Kinder, ja.
Und mit dem Familiengründen, mit dem Vater werden, ist das Thema prominent geworden in deinem Leben, und zwar, habt ihr gemerkt, dass dein ADHS zur Belastung wird, also zunehmend zur Belastung wird, jetzt gerade im Umgang mit den grossen Anforderungen, die so eine junge Familie mit sich bringt. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Wie ist denn das ADHS für dich belastbar geworden?
Ja, also erstmal eben auch roter Faden, auch mit heiraten, Kinder, auch nicht sofort alles easy, genau. Mhm. Ne? Und genau, du hast es jetzt gesagt, ich habe das ADHS, Attention Deficit Hyperactive Syndrome, muss ich auch betonen, weil bei mir war das immer so diese Variante.
Also hast du es schon gewusst? Hast du es schon vorher?
Hey, ganz ehrlich, ich habe das irgendwie gewusst, ja.
Okay.
Also ich habe es, sagen wir mal vielleicht besser, ich habe es immer geahnt und auch einige Leute außenstehend haben es auch immer mal so in den Raum geworfen. Und aber die Gewissheit hat dann, wie du das richtig beschreibst, eigentlich so diese Familiensituation evoziert. Oder wie sagt man, ja, da gab es dann Druck, oder die Kinder haben geschrien und ich habe gemerkt, dass mir manchmal wirklich so der Geduldsfaden recht schnell reißt. Und dann hat letztlich meine Frau gesagt, hey, das musst du jetzt mal abklären lassen. Das habe ich auch schon früher in Deutschland immer mal gedacht, das mache ich doch mal. Und offenbar war entweder der Leidensdruck nicht da oder wie auch immer. Dann habe ich das jetzt hier gemacht und dann ist das vor 2,5 Jahren auch als recht ausgeprägt diagnostiziert worden. Das nennt sich dann ADHS im Erwachsenenalter. Also die Abklärung kam, ich bin jetzt was, 50
spät,
geworden
oder?
Und das war mit 47 sehr spät.
Mhm.
Und die 47 Jahre bin ich ohne Medikamente rumgelaufen, sage ich mal. Ich mir das heute überlege, ach du meine Güte, nein, so schlimm war es, glaube ich, nicht immer. Ich habe natürlich auch Strategien entwickelt dann über die Jahre, wie mit dem klarkommen. Dann jetzt durch diese Bestätigung hat man dann, habe ich gesagt, doch, ich möchte das probieren mit Medikamenten. Ich muss gestehen, ich habe das vorher auch mal einen Freund gefragt, ob ich auch mal Ritalin bekäme. Ich hatte einen Kollegen in der Ostschweiz, der so mit Kindern zusammengearbeitet hatte und der dann gesagt hat, hier, wenn du das, ich kann dir da mal was besorgen. Das fand ich ziemlich cool und da habe ich immer schon gemerkt, ich konnte sehr gut mich fokussieren und lernen vor allen Dingen. Ne?
Aha, also hast du Erfahrungen gehabt?
Ja, Erfahrungen, das war so ein bisschen self-medicated, so, aber selbst medikamentiert. Aber ich wusste, das funktioniert. So. Und dann, und jetzt kriege ich das halt offiziell, gratis. Und es funktioniert immer noch. Und ich habe mich dazu entschieden, das zu benutzen, weil ich ruhiger geworden bin in der Familie. Das Fokussieren gelingt mir besser. Es ist nicht mehr so wie diese Göttin Shiva, dass man das Gefühl hat, man muss da, man muss da, man muss an 30 Ecken auf einmal tätig sein, oder? Wie lang das ist, ich bin eigentlich grundsätzlich der Meinung, schöner wäre ohne Medikamente, also das steht nach wie vor, aber ich muss auch sagen, wenn es hilft, auch bei Kindern, da kann man doch Familien und auch zum Teil Lehrpersonen den Leidensdruck doch erleichtern, oder? Oder beziehungsweise kann, das hilft extrem.
Du hast gesagt, eben der Glaube das Versprechen, das du dort gelesen hast, auf dem Werbebanner, dass Jesus die Erfüllung ist für dein Leben, hat sich nicht so sofort erwiesen, aber es hat sich schon auch erwiesen. Inwiefern würdest du sagen, dass Jesus viel eingeht in deinem Leben?
Ja, auch da, oder ich war wirklich bis, ich meine, Anna und ich kennen es jetzt noch nicht so ewig lang, man darf das so verstehen, ich war wirklich bis 45 irgendwo alleine. Ich hatte ja gut Beziehungen, aber das waren jetzt nicht erfüllende Beziehungen häufig, sondern oft auch Beziehungen, ja, wie nennt man die, toxischer Natur oder wo vielleicht der eine was gesucht hat, beim anderen was aber eigentlich aus einer Verletzung kam, wie auch immer. Und jetzt ist die Erfüllung wirklich, ich habe mir das immer gewünscht, eine Familie. Also das war mein sehnlichster Wunsch und ich habe das mit Gott auch oft besprochen und in den ganzen Jahren, wo das dann wieder und wieder mal nicht klappte mit einer Beziehung, habe ich auch oft das auf die Probe, also ich habe dann irgendwann noch mal gesagt, ja gut, willst du, dass ich alleine, also vielleicht sollte ich Mönch werden oder so. Und Anna hatte dann was dagegen, dann habe ich die getroffen und dann ist dieser Wunsch, hat sich erfüllt und insofern ganz klar, also diese Familie ist absolut Fulfillness of Life. In allen Höhen und Tiefen und glaub mir, und ich weiß ja von dir, du hast auch drei Kinder, das ist ja nicht immer easy, ne? Gerade wenn sie klein sind, unsere sind jetzt 4, 6 und jetzt gerade ist nochmal jemand, also eine kleine Liv nachgezogen, glaube ich, mit jetzt 3 Monaten.
Das heisst, das Familienleben, das Vatersein, das Ehemannsein, das ist für dich wirklich ein grosser Teil der Fülle vom Leben.
Ja, eigentlich der Haupterfüllung.
Was sind deine Wünsche für euch als Familie?
Hey, es ist lustig, dass du das jetzt gerade fragst, weil wir sind gerade dran, uns auch Gedanken zu machen über so ein Sabbatical. Wir wollen ein Jahr weggehen aus der Schweiz, aus Bern, und loten gerade so die Optionen aus. Jetzt am Donnerstag, also übermorgen, sprechen wir lustigerweise mit Maria, also meiner Gastmutter. Auch das ist eine Option. Gerade mit Trump und den Bewegungen in den USA, für viele wahrscheinlich nicht so verständlich, aber USA, so St. Louis, da hinten kennen wir Leute. Und da wollen wir uns, ja, und das, der Wunsch oder letztlich auch das Gebet ist, dass wir uns da irgendwo verschenken können, auch für Leute da sind und das Glück, was wir jetzt mit 3 Kindern und als Familie erleben, auch teilen können und uns ja auch mit Leuten auf den Weg machen können. Und letztlich ist natürlich irgendwo auch immer mein Wunsch, dass Leute diesen Fulfiller of Life kennenlernen, so, oder? Und das, glaube ich, geht meiner Frau genauso. Wir machen das nicht so, dass wir jetzt rasselschwenkend durch die Straßen rennen, aber wir sind hier auch jetzt in Bümplitz, in einem Bezirk, wo wir gerne auch aufmachen. Wir haben Freundschaften, wo den Bedarf haben. Und das ist eigentlich so unser Ziel, auch nicht nur in dem Sabbatical, generell eigentlich im Leben. So. Genau.
Schön, danke vielmals, dass du uns da mitgenommen hast in dein Leben.
Gern, ja.
In deinen Werdegang, der wirklich spannend ist und es scheint, als wärst du wirklich zur Ruhe gekommen. Das ist mega schön.
Merci, ja.
Weiterhin alles Gute.
Danke.
Nach allem, was Roman Rien hat gesehen und erlebt, ist er überzeugt, dass das Familienleben das ist, was ihn erfüllt. Das Familienleben, das wir selber als dreifache Mutter manchmal so chaotisch, so anstrengend und so unspektakulär vorkommt. Das ist mir noch ziemlich lang nachgegangen und war eine gute Erinnerung für mich. Bleibt auch bei dir etwas hängen aus diesem Gespräch? Wenn ja, dann freuen wir uns, dass die unsere Podcasts inspirieren und begleiten. Für das wir das weiterhin machen können, kannst du uns unterstützen. ERF produziert alle Podcast-Formate mit Spenden. Wie viel ist dir die Podcast-Folge wert und wie viele weitere Folgen wünschst du dir? Wir freuen uns auf deinen grosszügigen Beitrag. Alle Infos zum Spenden findest du in den Shownotes. Nächsten Donnerstag geht es weiter mit einer echten Lebensgeschichte hier im Vis-à-vis, dann mit der Ruth Stutz. Bis dann wünsche ich dir ganz eine gute Zeit. Mein Name ist Sarah Maria Graber.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.